Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist der 19. August 2022, ein Freitag ist es. Neben mir sitzt Andreas Popp. Du siehst irgendwie heute ganz anders aus. Woran liegt das wohl?
Ja, ich weiß es auch nicht, weil vor mir kein See changiert, weil wir sind nämlich gerade unterwegs und vor mir changiert eine graue Tapete. Und aber auch die changiert ähnlich wie der See. Wir sind nämlich gerade auf Reisen und deshalb ist das eine mobile Ausgabe heute. Aber wir sind gleich wieder auf dem Weg zurück nach Hause. Wir haben heute einen sonnigen Tag zu erwarten, auch bei uns am Silbersee. Und wir haben gerade gesehen, 25, 26 Grad, Sonne, stahlblauer Himmel, ein wunderschöner Sommertag. Und es wird die nächsten Tage auch so bleiben.
Das wollen wir doch hoffen. Lieber Andreas, bevor wir anfangen mit dem Programm, wollen wir noch mal über den Kollegen Oliver Jannich sprechen. Oliver Jannich ist ja ein arrivierter Journalist, der war lange bei Focus Money und ist seit einigen Jahren im Widerstand, also in der Aufklärerszene. Oliver Jannich ist verhaftet worden, als wir vorgestern unseren Podcast am Mittwoch also angefangen haben. Da war gerade die Nachricht rausgekommen. Wir waren auch ein bisschen platt, ehrlich gesagt, erstaunt, verwundert. Auch in Sorge natürlich. Wir kennen Oliver Jannich natürlich auch persönlich aus Zeiten in Deutschland, wo wir bei so manchen Veranstaltungen gemeinsam aufgetreten sind. Und es gibt ja einige Leute, die näher dran sind als wir, wie zum Beispiel Oliver Flesch, der immer wieder auch mit Informationen versorgt, aber auch auf 1 und der Wochenblick. Das stellen wir dann hier auch ein. Und jetzt haben einige Leute gesagt, Mensch, ihr wart ja so vorsichtig an dem Mittwoch, da kann man sich doch mal ein bisschen mehr engagieren, wenn es um so einen Kollegen geht. Herr Popp, da hätte ich doch gerne mal von Ihnen eine Stellungnahme.
Naja, ich kann das schon verstehen, emotional. Mir geht es ja auch so, dass diese Vorwürfe, die da gegenüber Oliver im Raum stehen, für mich in gewisser Form haltlos sind, weil wir Satire natürlich von realen Forderungen, womöglich sogar zum Schaden anderer Menschen, dass man das natürlich unterscheiden muss. Aber wir müssen auch eines wissen. Der Mainstream hält sich regelmäßig nicht an den journalistischen Mindeststandards. Das finde ich dramatisch, aber keiner regt sich drüber auf. Wenn Alternative aber die Mindeststandards eventuell nur einmal tangieren, also nicht mal wie regelmäßig beim Mainstream, bei vielen, nicht bei allen natürlich, regelmäßig brechen, dann wird dieses Ding hochgepauscht, hochgebürstet, um daraus dann natürlich etwas rauszuholen. Aus diesem Grunde sind wir natürlich vorsichtig, weil momentan zeigt sich auch, wer in dieser Phase dieses Umbruchs, dieses für mich aus meiner Sicht, aus meiner Empfindung heraus entstehenden Totalitarismus, dass man da besonders vorsichtig sein muss. Und mir fiel da gerade ein, wir haben vorhin darüber gesprochen auf der Autofahrt, ich war vor vielen Jahren, das war 1988 in Leipzig, zu DDR-Zeiten, in einem Kabarett oder Satire, politischen Kabarett. Und das war die Pfeffermühle. Und da gab es dann irgendeine Szene und das war ein Zugwaggon und in diesem Zugwaggon saßen zwei DDR-Bürger und die unterhielten sich, weil der Zug gerade mal wieder stehen geblieben ist, weil die Mangelwirtschaft mal wieder nichts auf die Reihe bekommen hat. Aber man wusste, wie schwierig es ist, Kritik zu üben. Und dann mussten sie ständig eben halt immer das Ganze umspielen, nach dem Motto, da sind dann keine Schrauben da und dann ist dies nicht da und das wurde immer verpackt und das Publikum wusste genau, was gemeint war. Und dann kam irgendwann ein ganz interessanter Satz. Der eine fragte plötzlich, sag mal, seit wann stehen wir hier eigentlich auf der Stelle? Er meinte natürlich den Zug. Und der andere antwortete, indem er auf die Uhr guckte, seit 1949. Und jeder weiß, das ist das Gründungsjahr der DDR gewesen. Und das wussten natürlich auch alle Zuschauer. Man hat nichts gesagt und doch alles gesagt. Das Publikum hat gejohlt. Wir werden uns immer mehr daran gewöhnen müssen, das ist meine Einschätzung, dass wir auch vorsichtig, aber trotzdem sehr deutlich sprechen können. Die journalistischen Standards einzuhalten, klar zu bleiben und dann aber auch wirklich wirklich zu hören, was ist genau gesagt und nicht zu sagen nach dem Motto, warum wird jetzt nicht in einer marktschreierischen Art eine Schlagzeile gemacht, nur um Abonnenten zu gewinnen oder beispielsweise um jetzt möglichst Quote zu machen. Das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen ehrliche journalistische Arbeit machen, unsere Meinung möglichst raushalten. Aber an der Stelle darf ich als Meinungsmacher natürlich eines sagen, die Vorwürfe, die dagegen Oliver Janich im Raum stehen, die erscheinen mir mehr als haltlos. Aber man sucht halt mit Gewalt an allen Ecken, um ihn da an die Wand zu nageln. Das ist genau das Problem.
Ich gehe mal in die Recherchen der freien Kollegen rein, Oliver Flesch oder auch Miro von Unblocked. Der hat einen Artikel gepostet bei Telegraph. Und die Überschrift lautet: Gewaltfantasien. Darin sind Woke Kings. Also die Woken, wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, die also auch sagen, die weiße Hautfarbe ist aggressiv und rechthaberisch. Also nicht die Hautfarbe, sondern die Leute, die diese Farbe tragen. Und die Wokes sind ja auch in den Mainstream-Medien, die sind ja alle, die gendern, beim ZDF wird gegendert, bei der ARD wird gegendert, gerade als jetzt diese RBB-Redaktionstruppe fast 2 Stunden gesendet hat, um aufzuklären, aufzudecken, was da passiert ist mit Patricia Schlesinger, der abgedankten Intendantin des RBB und auch der ARD-Vorsitzenden ehemals. Und auch da wurde gegendert und die Sprache verhunzt im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das ist ja jetzt gang und gäbe. Und wenn du es nicht machst, kriegst du einen auf den Deckel. Aber der Miro von Unblocked hat etwas sehr Spannendes geschrieben. Ich gehe in den Artikel mal rein. Also erstmal Hashtag FreeJannich. Dem schließen wir uns mal aber ohne Einschränkung an. Und Miro schreibt, dass sich momentan deutschlandweit über Oliver Janich das Maul zerrissen wird, will ich an der Stelle mal auflisten, was sich die in Anführung Guten bisher geleistet haben. Während Greta bei Politikern fordert, we will put them against the wall, während die Danger Dan davon singt, Faschisten, wer das heute auch immer alles ist, wörtlich in ihre Löcher reinzuprügeln und dabei mit einem Maschinengewehr fuchtelt, während Kids in einem Video offensichtlich brutal AfD-Politiker abschlachtet, ich füge mal ein, die auch über meinen Namen hergezogen haben und mir in ihren Liedern Gewalt antun wollten. Das mal nur so by the way. Ich habe daraus nie etwas gemacht. Hätte ich auch vielleicht die Staatsanwaltschaft einschalten können. Mir war es ehrlich gesagt zu blöd. Und Miro schreibt weiter, während eine auf einer linken Veranstaltung davon spricht, Reiche zu erschießen, während eine Künstlerin, in Anführung, mit Trumps abgeschnittenem Kopf posiert, während ein Juso-Funktionär irre Mordfantasien äußert, während die Partei plakatiert, wörtlich, hier könnte ein Nazi hängen oder schlicht Nazis töten, wird hier nur einer überfallen und festgenommen. Und er sagt, also gleiches Recht für alle, entweder alle oben genannten müssen auch verhaftet werden oder Olli muss wieder freigelassen werden.
Ja, und das ist eine ganz klare Aussage und ich stimme dem natürlich komplett überein. Aber wir sehen hier eben, wie mit zweierlei Maß gemessen wird, weil man bei den anderen einfach unterstellt, dass es Satire ist und bei Oliver unterstellt man dann einen Aufruf zur Gewalt. Worum ging es eigentlich? Es ging um ein Wortspiel, weil die WHO, als sie gesagt hatte, dass beispielsweise Impfen angebracht ist, damit eben halt die Menschen geschützt wären. Und da hat er dann eben halt gesagt, wir können doch nicht im Prinzip alles auf dieser Ebene annehmen und umsetzen. Wenn einer sagen würde, die deutsche Bevölkerung wäre geschützt, wenn man die Politiker alle töten würde. Also so in diesem Tenor war das Ganze ein überzogenes Wortspiel, aber es war ein Wortspiel. Und er hat auch im Nachhinein immer wieder darauf hingewiesen, ohne dass da überhaupt irgendwas Rechtliches gegen ihn im Wege stand, dass er natürlich ganz klar sagte, das ist eine Satire gewesen. Er hat es als Satire ganz klar dargestellt. Aber hier geht es offenbar um eine Privatangelegenheit, dass der Ex-Verlobte seiner heutigen Frau, von der Frau von Oliver, dass der offenbar mit der Schmach verlassener Liebhaber, keine Ahnung, nicht klarkam und hat jetzt versucht, eine Art Gewalt gegen ihn zu machen, vermutlich über Anzeige gegenüber deutschen Behörden. Die nehmen das gerne auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es so etwas wie Rechtsstaatlichkeit auf den Philippinen gibt, die ja kein Auslieferungsabkommen haben, was kritisch ist, aber die Philippinen sind dafür bekannt, dass sie nicht einfach ausliefern. So einfach ist das Ganze. Und wenn dann solche Sachen sind, die lassen sich relativ schnell erklären. Sollten die Philippinen das jetzt machen, dann müsste man die Philippinen natürlich auch völkerrechtlich und staatsrechtlich anders einordnen.
Ja, also wir hoffen jetzt erstmal, dass Oliver Janik Gerechtigkeit widerfährt, dass sich die Dinge aufklären, er die Vorwürfe entkräften kann. So wie wir es verstehen, ist nicht Deutschland der Urheber der Anschuldigungen, sondern auch das soll zusammenhängen mit dem Ex-Lebensgefährten, der Lebensgefährtin von Janik.
Richtig, und mir geht es auch nochmal darum, dass die Menschen, die uns hören, eines erkennen müssen. Es ist ein Unterschied, ob ich irgendjemand bin, der im Volk einen Satz sagt, oder ob wir zum Beispiel das sagen würden, weil das bei uns eine ganz andere Wirkung hat oder auch bei anderen, die eben halt bekannter sind in dem Bereich und natürlich auch unter Beobachtung stehen. Man muss da sehr viel vorsichtiger sein. Aus diesem Grunde finde ich es sehr wichtig, dass man nicht mit ganz offenem Visier arbeitet, sondern mit halbgeschlossenen, teilweise sogar mit geschlossenem Visier und auch darauf baut, dass die Leute verstehen, was man sagt und nicht zu platt in diesen Bereichen im Prinzip sagt, ja, jetzt muss aber hier endlich mal sagen, wir knallen die alle ab oder sonst irgendwas. Das bringt niemanden weiter. Gewalt ist nicht die Lösung, sondern wir müssen sehen, dass wir eine seriöse Grundlage finden, diese Kuh hier gewaltfrei vom Eis zu bekommen. Und da sind Gewaltfantasien auf jeder Seite absolut kontraproduktiv. Und das ist ein Spiel mit dem Feuer, was sich nachher nicht mehr eindämmen lässt.
Man wird hier auf jeden Fall eines gewahr, nämlich dass das System ja doch offensichtlich vor Influencern große Angst zu haben scheint, wie zum Beispiel Oliver Janik. Denn Janik, mag man ihn gut finden oder nicht, hat einen riesen Einfluss auf die freie Szene. Und er ist ein Aufklärer. Ich habe manche Gespräche mal mit ihm gehabt, wo ich der Meinung war, er geht zu weit. Wo ich auch gesagt habe, nee, das veröffentliche ich nicht. Das wusste er auch immer. Wir waren da auch überein, würde ich mal sagen. Und umso mehr fällt eben jetzt auf, wie wichtig es ist, dass jeder, und zwar auf der Mainstream-Seite wie auf der freien Seite, sich bemüht, eine exakte Wortwahl zu finden, nicht zu weit zu gehen, eben auch darauf zu achten, dass alles juristisch ausgewertet werden könnte. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht mal vorstellen auch, in welchem ständigen Eiertanz wir uns befinden. Denn ja, wir hätten natürlich so manche Meldung auch gerne gebracht, die vielleicht auch sensationell klingt und die vielleicht auch ein paar neue Abonnenten gebracht hätte. Uns geht es aber darum überhaupt nicht, sondern wir müssen einfach zusehen, dass wir die Regeln einhalten, die journalistische Sorgfaltspflicht üben. Wir fordern sie ja auch ein vom Mainstream, werden da oft enttäuscht und umso mehr müssen wir diesen Qualitätsstandard selber immer wieder versuchen zu bringen.
Ja, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, eine journalistische Arbeit zu machen, wobei ich ja nun hier der Assistent bin, du bist die Journalistin, aber und der Meinungsmacher, der hier zwischendurch einfach nur kommentiert. Aber ich weiß ja, wie du arbeitest und nach welchen Prinzipien du arbeitest. Und wir sind eben halt in einer anderen Lage als beispielsweise andere alternative Bereiche, die zum Beispiel eine Widerstandsbewegung anführen. Das ist eine völlig andere Arbeit als eine journalistische Tätigkeit, über Dinge zu berichten. Weil wir dürfen nicht, wollen wir auch nicht, in irgendeiner Form Partei ergreifen. Das bringt nichts, denn dann bedeutet das, es gibt noch einen Aktivisten mehr. Was wir wollen, ist Nachrichten bringen, ganz sauber.
Spannend ist, es kommt ja immer wieder vom Mainstream auch die Frage an uns heran, nämlich, ja, ihr berichtet nicht kritisch über Putin, sondern ihr verlinkt Artikel, die vielleicht Putin günstiger im Licht erscheinen lassen? Also erstens machen wir beides. Wir bringen beide Seiten. Aber was wir natürlich auch unter genau dieser journalistischen Sorgfaltspflicht verstehen, ist, dass man auch beide Seiten anhört. Das tut übrigens auch ein Gericht. Jeder Richter wird kein Urteil fällen, bevor er nicht beide Seiten genauestens angehört hat. Und wir sind zwar keine Richter, aber wir wollen immer beide Seiten hören bzw. auch nennen. Und das werden wir auch weiter tun. Auch das ist ja offenbar etwas, das hat ja ein Mainstream-Kollege mir geschrieben und meinte, ich sollte mich gefälligst dazu äußern. Also ich meine, dann kann man ja auch sagen, dann solltet ihr euch erstmal äußern, warum ihr so einseitig berichtet. Also das sind alles die Dinge. Ja, wir wollten euch damit einfach auch mal klar machen, auf welch wackeligen Parkett wir hier die ganze Zeit uns bewegen. Das Ganze wohlwissend. Und wir versuchen trotzdem fröhlich zu bleiben, auch bei ernsten Meldungen immer noch das Gute herauszufinden und euch auch immer wieder mitzumotivieren. Bleibt im Gottvertrauen. Und das kann man Oliver Janich auch wünschen. Er ist übrigens im Gottvertrauen, das wissen wir. Und wir schicken ihm einfach viel Licht und Kraft und viele gute Hilfen, dass er aus dieser misslichen Situation bald heraus ist.
Ja, dem schließe ich mich wirklich an. Und falls, Olli, du das hörst, alles Liebe. Wir stehen hinter dir und drücken dir die Daumen.
So, das haben wir jetzt, Andreas. Und jetzt kommen wir zu einem Artikel von der Bild-Zeitung. Und das ist der Aufmacher der Bild-Zeitung heute Morgen, nämlich exklusiv, Ausrufezeichen, Bild enthüllt brisante Dokumente. Und welche Dokumente sind das? Es sind die Dokumente, die in direktem Zusammenhang mit deinem Lieblingskanzler Olaf Scholz stehen, Andreas. Es geht nämlich um Cum-Ex. Und Scholz soll am Freitag, also heute, im Cum-Ex-Untersuchungsausschuss antreten und soll sich äußern. Und er muss dort erklären, ob er als Bürgermeister zwischen 2011 und 2018 Einfluss genommen hat auf die Entscheidung, dem in Hamburger Regierungskreisen geschätzten Bankhaus Warburg & Co. eine Steuerschuld von 47 Millionen Euro erlassen zu haben. Scholz, der Kanzler, bestreitet jegliche politische Einflussnahme und beteuert, er könne sich an die Gespräche mit dem Warburg-Chefbankier Christian Olearius nicht erinnern, in denen es doch um so viel Geld geht. Wirklich nicht, fragt die Bild-Zeitung. Andreas, bei der Aussage heute gilt für den Zeugen Scholz die Wahrheitspflicht und da könnten ihm neue Dokumente helfen, die der Bild-Zeitung vorliegen und die hier auszugsweise veröffentlicht werden. Und besonders brisant sind die Auszüge aus einem Tagebuch. Wer hat denn das Tagebuch geschrieben?
Ja, das ist dieser Christian Olearius oder wie heißt er? Olearius, ne?
Olearius.
Ja, das ist der führende Warburg-Banker. Und wir merken hier auch die Professionalität übrigens eines Bankers, auch wenn er an kriminellen Geschäften beteiligt war, aber dass die professionell gewesen sein könnte. Und wir sehen die Inkompetenz des derzeitigen Bundeskanzlers, der offenbar selbst die dramatischsten Treffen mit brisantesten Themen in keiner Form protokolliert hat und heute steht und sagt, das weiß ich nicht mehr, was wir da besprochen haben. Das spricht natürlich schon einmal für ein nicht eingesetztes Handwerkszeug. Und der Olearius hat natürlich hier etwas Großartiges aufgeschrieben, in der Art groß, meine ich damit, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in einer Art Tagebuch. Und dieses Tagebuch, übrigens führen das alle Unternehmer im Normalfall, wenn sie halbwegs vernünftig aufgestellt sind. Ich habe das damals auch gemacht.
Nennt man das nicht Protokoll?
Protokoll nennt man das, aber es ist schon eine Art Tagebuch. So nennt es auch und ich die Bild. Und ich habe es hier in diesem Fall auch jetzt mal so übernommen. Ich hatte zum Beispiel immer einen Kalender, einen Tageskalender und da war jede Seite für einen Tag. Und da konnte ich ganz viel reinschreiben. Das waren diese Filofax, die man damals noch hatte, diese großen, dicken Lederdinger.
Hypermodern, riesenschwer.
Ja, genau. Aber da konnte man alles reintragen. Und ich hatte dann übrigens auch in meinem Büroschrank die ganzen Jahrgänge aller einzelnen Termine inklusive stichwortartiger Protokollierung der Gespräche immer griffbereit und wusste, wann, wo, was war. Und das ist offenbar nicht das Übliche. Okay.
Okay, und Olearius schildert seine Gespräche in diesem Tagebuch mit den Strippenziehern der SPD, Johannes Kahrs, Alfons Pawelczyk und Olaf Scholz.
Ja, und da geht es natürlich richtig zur Sache, weil er dann natürlich ganz deutlich spricht, auch hier zum Beispiel am 3. Oktober 2016, da schreibt Olearius, er spreche einen Besuch bei H. Scholz planerisch durch. Ja? Und man will, dass Scholz die Sache in die Hand nimmt und Scholz geht Ende der Woche in den Urlaub. Ich habe Dampf gemacht und die drohenden Gefahren geschildert. Also der Banker hat quasi Scholz Dampf gemacht und ihn quasi auf die Piste geschickt und hat gesagt, sieh zu, dass du hier mehr oder weniger die Kohlen aus dem Feuer holst. Interessanterweise, wenn jetzt Scholz sagt, bei solchen Gesprächen, wo er Dampf bekommen hat von einem großen Banker. Übrigens ist eine Bank, die auch viel für die Stadt Hamburg getan hat, in Form von irgendwelchen Spenden und so weiter. Aber dass er sich daran nicht erinnern kann, das spricht eben halt nicht unbedingt für ihn. Und da gibt es dann eben halt wirklich lückenlos am 7., 12., 14., 26. Oktober im Prinzip durchweg immer wieder die entsprechenden Treffen und die entsprechende Kommunikation mit diesen SPD-Politikern aus führenden Kreisen. Kahrs spielt ja offenbar die ganz große Rolle. Das war so der Funktionär im Hintergrund, der die Nachrichten überbracht hatte. Und auch dann eben letztendlich, wie wir ja gesehen haben, stellen wir ja fest, dass da auch relativ viel Gelder geflossen sein könnten, wo das Bargeld in Hunderttausenden Scheinen im Prinzip sogar in irgendwelchen Bankschließfächern liegt. Und es war ja nur ein Bankschließfach. Man weiß ja nicht, was da noch irgendwo im Hintergrund oder ist oder auf irgendeinem Schließfach im Bahnhof. Keine Ahnung, wer weiß das schon. Also diese ganze Geschichte stinkt vom Kopf her. Und das sehen wir, dass hier offenbar diese SPD-regierten Länder mit der Warburg Bank zumindest ganz nah zusammengearbeitet haben. Und das kann ja nicht sein, weil letztlich die Stadt Hamburg natürlich auch von den Steuergeldern leben will. Und es wurde dann ja auch irgendwann dann so ganz interessant dann zum Schluss in dieser ganzen Aufschlüsselung, die hier bei Olearius in dem in diesem Termin drinsteht, dass die Finanzbeamte dann Beamtin in Berlin dann irgendwann aufgegeben hat und auf die, ich glaube, 49 Millionen Euro Steuergelder verzichtet hat. Also das ganze Spiel aufgegangen ist und das stinkt schon alles sehr.
Ich möchte mal ein paar Punkte hier aufnehmen, die auch so ein bisschen die Stimmung widerspiegeln, wie es gelaufen sein muss. Also wir sehen in das Tagebuch von Herrn Olearius am 26. Oktober 2016. Er schreibt hinein, wie der Termin bei Scholz lief, wörtlich. Er fragt, hört zu, äußert keine Meinung, lässt nichts durchblicken, was er denkt und ob und wie er zu handeln gedenkt. Ich verstehe, das will ja auch nicht drängen und ihn in irgendeiner Weise kompromittieren. 8. November 2016. Bin voller Spannung, da mich der Bürgermeister erreichen wollte. 9. November 2016. Wieder das Warten und Starren auf das Handy. Dann endlich, aber keine erwartete Nachricht. Scholz ist pikiert ob des Sieges von Trump. Und dann, wörtlich, schicken Sie das Schreiben ohne weitere Bemerkung an den Finanzsenator. Ich frage nichts, danke, und lasse das Schreiben Herrn Tschentscher überbringen. Der war damals noch Finanzsenator, der ist ja heute erster Bürgermeister. Und jetzt kommt es, am 17. November heißt es, dann die Erfolgsnachricht aus Sicht der Warburg-Banker, die zunächst widerspenstige Finanzbeamtin erlässt ihnen die 47 Millionen Zahlung. Olearius notiert, am Dienstag, den 22. November, unterrichte ich Pawelczyk, der sich auch einen Anteil an der positiven Wendung zuspricht. Donnerstag, 22. Dezember, ein Lunch mit Herrn Pawelczyk und Herrn Kahrs als Dank für die Hilfestellung.
Ja, es ist schon spannend, besonders die Geschichte, die zunächst widerspenstige Finanzbeamtin, die knickt dann ein und verzichtet auf die Gelder. Das ist für jeden normalen mittelständischen Unternehmer ein Schlag ins Gesicht. Jeder Unternehmer kennt Betriebsprüfungen und er weiß, dass er behandelt wird, als wäre er quasi nahezu ein Verbrecher, obwohl er tatsächlich immer gewillt war und auch im Normalfall seine Steuern immer ordentlich bezahlt hat. Aber genau so wird man behandelt. Niemals würde dann beispielsweise eine Finanzbeamtin, egal ob es jetzt um 47 Millionen geht oder um 80.000, das kann für einen kleinen Unternehmer eben auch tödlich sein, würden sie darauf verzichten. Und hier sieht man eben halt die Verflechtungen zwischen der Politik und eben halt diesen Großsystemen des Kapitals, also diese Kapitalsammelbecken. Und ich finde, es ist ganz wichtig, dass wir hier an der Stelle eben halt auch erkennen, wie entscheidend es ist, diese Dinge jetzt hochkochen zu lassen, damit wirklich alles an den Tag kommt.
Die Bild-Zeitung schreibt, dass schon aus diesen Einträgen die Ermittler der zuständigen Staatsanwaltschaft Köln schlussfolgern, es gebe tatsächliche Anhaltspunkte, dass Scholz beeinflusst wurde und womöglich auch beeinflusst hat. Und dann heißt es weiter bei der Bild-Zeitung, dafür sprechen weitere Tagebuchnotizen, die Olearius rund ein Jahr später niederschrieb, als das Bundesfinanzministerium erstmals Druck auf die Hamburger Finanzbehörde ausübte, die umstrittenen Cum-Ex-Geschäfte der Banker doch noch zu ahnden und die Millionen zurückzufordern. Und Herr Olearius schreibt am 18. Oktober 2017, mir brennt es deswegen unter den Nägeln. Pawelczyk propagiert die Unterrichtung von Bürgermeister Scholz und übergeht mein schon wochenlanges Zögern, indem er eigenmächtig einen Termin am 10. November vom Bürgermeisterbüro uns geben lässt. Und am 11. November 2017, ich bin mit Bürgermeister Scholz verabredet. Ich meine, sein zurückhaltendes Verhalten so auslegen zu können, dass wir uns keine Sorgen zu machen brauchen. Ja, und die Bild-Zeitung geht weiter. Also die fangen an, diesen Fall zu verfolgen. Sie versuchen, das mit aufzuklären. Und es folgen dann so einige Hin und Hers. Und am 12. Dezember 2017 heißt es in der Sache Olearius, Entschuldigung, in der Nacht, aber auch am Tag kreisen meine Gedanken darum, ob das Finanzministerium noch zurückrudert. Kars hatte in der Zwischenzeit laut gegeben, was er alles unternommen hat. Ich bin sehr nervös. Daraus wurde am Ende nichts, sagt die Bild-Zeitung. Die Warburg Bank musste viele Millionen an das Finanzamt zurückzahlen. Am 13. Dezember schrieb Olearius enttäuscht in sein Tagebuch, Kars berichtet, dass er habe nichts ausrichten können, strikt gegen irgendwelche Hilfe in das Finanzministerium. Der Entscheidungsvorgang sei ohne Anwesenheit von Staatssekretär getroffen worden. Man werde den Fall wieder aufgreifen, sollte die SPD das Ministerium übernehmen.
Ja, was Sie hier hören, ist natürlich ein wirklicher Krimi, wo ein Politiker namens Kars sogar laut gibt. Das ist übrigens ein Begriff, den man auch bei Hunden anwendet, nach dem Motto, gib laut und dann bellt der Köter. So nach dem Motto, okay. Also hier wird natürlich in einer Art und Weise auch schon eine Terminologie an den Tag gelegt, dass man die Politiker entsprechend natürlich in der Hand hat. Und dann werden die auch noch nebenbei zum Essen eingeladen nochmal. Das steht dann natürlich auch noch mit drin, um eben halt das Ganze nochmal richtig rund zu machen, dass die Gefügigkeit der Politik auch wirklich funktioniert. Ein klassischer Krimi, aus dem man mit Sicherheit auch einen Film machen könnte. Das Interessante ist, dass eine ganz wichtige Figur sagt, sie kann sich an diese ganzen Vorgänge überhaupt nicht erinnern, obwohl es schriftliche Aufzeichnungen gibt von einem führenden Banker. Und dass dieser Mann Olaf Scholz, der sagt, er kann sich nicht erinnern, die Geschicke eines Staates führen soll. Und wenn man sich das ansieht, dann wird einem natürlich auch irgendwo immer klarer, warum es in Deutschland nicht laufen kann, sondern ruiniert wird. Wenn das nämlich wirklich die Grundarbeitshaltung von Olaf Scholz ist, dann wundert mich für die Bundesrepublik Deutschland und diese wirtschaftliche Lage, die wir haben, wirklich gar nichts mehr.
Ja, da hast du recht. Also hier heißt es ja von Olearius, dass man den Fall wieder aufgreifen werde, sollte die SPD das Ministerium übernehmen. Und so genau kam es ja dann. Am 14. März 2018 hat die SPD das Ministerium übernommen, Minister Olaf Scholz. Und die Bild-Zeitung zitiert hier den Obmann der CDU im Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft, Richard Seelmecker. Der sagt, es ist ein historischer Vorgang, dass handfeste Belege für die Verstrickung eines Bundeskanzlers in einen 47 Millionen Korruptionsfall vorliegen. Die Behörden müssen der Pflicht zur Strafverfolgung nachkommen und jetzt alle noch vorhandenen Beweise in Ämtern und Wohnungen beschlagnahmen.
Ja, und jetzt wird's eng und wir können jetzt nur noch darauf warten, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Denn es gab dann natürlich weitere Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob du die auch noch durchnehmen wolltest, den Vorgang jetzt. Aber wir sehen ja, dass offenbar jetzt dieses Ermittlungsverfahren gegen Olaf Scholz eingeleitet wurde und bisher aber eben halt sehr lax gehandelt wurde. Aber es gibt offenbar auch Pläne und diese Pläne beziehen sich darauf, die jetzige Regierung, die besteht ja nicht nur aus Olaf Scholz, sondern auch anderen Politikern, die in der Leistung der Regierungspolitik ähnliche auch Erfolge ausweisen, wie wir es gerade in Berlin erleben. Und ich vermute immer noch, das sind so die Vorbereitungen, um einen kompletten Rücktritt der gesamten Regierung vorzubereiten. Also ich habe so das Gefühl, wirklich einzuleiten.
Ja, nun ist es so gewesen, dass am 18. Februar 2020 ein Hamburger Staatsanwalt sich entschieden hatte, Vorermittlungen einzuleiten, um eben aufzuklären, ob ein Anfangsverdacht gegen den damaligen Finanzminister Scholz bestand und ein Ermittlungsverfahren wegen des Untreueverdachts aus seiner Zeit als Hamburger Bürgermeister gegen ihn zu eröffnen sei. Nachdem aber Scholz die Bundestagswahl im September 2021 gewonnen hatte, haben die Hamburger Strafverfolgung die Untersuchung am 4. Oktober, also nur kurze Zeit später, beendet. Und das war dann genau 2 Monate vor der Kanzlerkür im Bundestag. Die Begründung lautet: kein Anfangsverdacht.
Ja, wir nehmen es einfach mal so hin und jetzt können wir sehen, was passieren wird.
Andreas, Cum-Ex, viele wissen gar nicht, was steckt eigentlich dahinter, was bedeutet das?
Oh, das ist ein ziemlich kompliziertes Verfahren, was schwer zu verstehen ist. Es geht darum, dass man, eine Aktie besteht aus Mantel und Bogen und das bedeutet, dass einmal im Jahr, wenn das Unternehmen die Gewinne bekannt gibt, auch die Ausschüttungen, das sind sogenannte Dividenden pro Aktie, dann definiert und dann die Ausschüttung vornimmt. Und das ist zu einem bestimmten Stichtag immer unterschiedlich, je nachdem, wann das entsprechende Unternehmen das Jahresende hat. Und an diesem Stichtag werden die Aktien dann quasi verkauft oder übertragen. Das bedeutet, einem Tag vor der Dividendenzahlung wird es übertragen. Dann ist die Aktie aber noch nicht bei dem Neuen da, sondern liegt noch woanders. Und jetzt haben beide quasi bestimmte Steuervorteile, die sie ziehen können, weil beide quasi als Aktieninhaber bzw. als noch Nicht-Aktieninhaber gesteuert werden. Also man sollte sich das mal in Ruhe angucken. Hier geht es also um eine klare Steuerhinterziehung, indem man vom Finanzamt Steuern zurückfordert, die nie bezahlt wurden. Ich glaube, so kann man es am kürzesten erklären, was der eigentliche Effekt dabei ist. Es ist eine klare Steuerbetrug, ganz klarer Steuerbetrug. Nicht mal Steuern reduzieren, die man zahlen müsste, sondern Steuern abgreifen, die nie bezahlt wurden, also in die Kasse greifen.
Ja, ich danke dir. Wir werden diesen Fall sicherlich im Auge behalten. Es ist immer ein Zeichen von Warnung, wenn die Bild-Zeitung so etwas minutiös aufgreift. Du hast es gesagt, es könnte auch der Verdacht im Raum stehen, dass ein gewisses Ziel dahinter stehen könnte, nämlich, dass diese Regierung weg muss, um dann, was weiß ich, Generalmajor Breuer dann da an das Zepter mehr oder weniger zu lassen. Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, wer sich jetzt auf einen harten Winter vorbereitet, der tut gut daran. Aber der Chef der Bundesnetzagentur, Herr Müller, der hat klargestellt, nein, Also mit einem harten Winter ist es nicht getan. Es werden mindestens zwei harte Winter. Vielleicht werden es auch mehr. Und es wird einfach zu wenig Gas vorhanden sein. Wir wissen ja, Herr Habeck hat es in Katar versucht, Herr Scholz war in Norwegen, alle haben abgewunken. Es gibt einfach da keine Unterstützung. Und es heißt von Müllers Seite aus für Deutschland, regional könnte es durchaus Gasmangellagen geben. Vermutlich wären die Einschränkungen erst einmal temporär, können auch wieder enden oder mehrfach auftreten. Wir müssen in diesem Fall dafür sorgen, dass wir das Gas gut durchs Land transportiert bekommen. Und er sagt dann im Gespräch mit dem Newsportal T-Online, es geht nicht nur um einen Winter, es geht um mindestens zwei und der folgende Winter könnte noch einmal härter werden. Wir müssen mindestens noch ein weiteres Jahr viel Gas sparen, um es ganz klar zu sagen, es werden mindestens zwei anstrengende Winter.
Und da wir wissen, wie die Programme laufen, wenn man bestimmte Entscheidungen durchsetzen will, dann können wir auch hier schon wieder, also ich zumindest, unterstellen, warum soll man hier ausgerechnet die Wahrheit sagen von diesem Herrn Müller? Wenn ich dran denke, 2020, als es hieß, es gibt jetzt einen kurzen Lockdown und zu Weihnachten 2020 ist alles wieder frei und alles wird wieder gut und die Menschen können dann wieder frei entscheiden. Und dieser Lockdown ging dann im Prinzip über zwei Jahre. Und jetzt haben wir dieselbe Situation. Es wird dann irgendwann dann der Krieg noch mit eingebaut, den man noch nutzen kann. Das ist ja ein Stellvertreterkrieg, wo man Europa verpflichtet hat, diesen Krieg jetzt zu führen. All diese Dinge spielen jetzt eine Rolle. Und jetzt kommen die Argumentationen wieder mal nach dem Motto, naja, es geht hier eigentlich nur um ein paar wenige Monate, dann ging es eben halt nur um einen Winter. Jetzt geht es um zwei Winter, der zweite könnte noch härter werden. Wir wissen ganz genau, dass nach dem zweiten Winter dann im Prinzip der dritte Winter noch härter wird und der vierte ja kaum noch zu ertragen ist und im fünften geht es erst richtig los. Das ist die Argumentation. Es wird hier der Frosch im Wasser langsam heiß gemacht, indem man immer wieder sagt, nach dem Motto, oh ja, Hammer and Dance. Vielleicht wird man dann im September nochmal sagen, naja, das sieht doch gar nicht so schlecht aus mit dem Gas. Übrigens, die Zahlen, die da auch im Gas, in diesen Gasbehältern gespeichert, dargestellt werden, das wird immer so dargestellt, als wäre das alles unser Gas. Man darf eines nicht vergessen, die riesen Gasmengen, die über Deutschland reinlaufen, Deutschland ist eine Verteilerstation, davon sind, ich glaube, gerade mal über 60%, die in Deutschland bleiben, der Rest geht wieder raus, so zum Beispiel nach Polen, nach Tschechien und zu anderen Ländern raus. Das bedeutet, der Gaszufluss nach Deutschland, der jetzt immer gern genannt wird in den Medien, hat nichts mit dem Gas zu tun, was nach Deutschland fließt und bleibt, sondern nur durchläuft. Das ist eben nichts anderes als durch die Ukraine. Wenn das Gas da durchläuft, beispielsweise Richtung von mir aus Ungarn, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die Ukrainer das nutzen dürfen. Auch hier wird natürlich unglaublich mit falschen Zahlen operiert von Seiten des Mainstreams, dass ein schwindelig wird.
Andreas, die Türkei wirbt ja jetzt in Deutschland mit dem Hinweis, der Winter ist in Antalya billiger als in Deutschland, kommt doch einfach hier rüber. Das machen jetzt Tourismusbüros und Hoteliers und die werben um Langzeitbuchungen. Und das hat die internationale Ausgabe der Hürriyet geschrieben. Insbesondere geht es um eben die Provinz Antalya und man geht davon aus, dass das die beste Alternative für am besten gleich Millionen deutscher Reisender sein könnte. Und es heißt hier, das hat Recep Yavuz gesagt von der Tourismusarbeitsgruppe von Antalya, für mindestens 150 Millionen Rentner in den EU-Ländern seien spezielle Langzeitpakete über die Wintermonate in Antalya günstiger als in Europa zu bleiben.
Ja, es ist ein intelligentes Spiel, was sie da spielen. Man muss ja wissen, dass die Türkei Schwierigkeiten hat, nämlich mit ihrer eigenen Inflationsrate. Da gibt es ja immer zwei Spiele. Wenn die Währung zum Beispiel gegenüber anderen Währungen nicht besonders gut aussieht, hat es den Vorteil, dass man damit zum Beispiel besser seinen Export absetzen kann, weil man weniger Kosten zum Beispiel in USA oder in Europa für die Produkte, die aus der Türkei kommen, nehmen kann und umgerechnet dann entsprechend viel Lira bekommt, weil der Kurs eben so schlecht ist. Aber es gibt noch ein zweites Problem dabei, weil wenn man eine schlechte Währung hat in der Türkei, ist es schwierig, gute Leute zu halten, reinzubekommen, weil niemand will arbeiten für eine schlechte Währung. Das ist der zweite Weg. Aber hier wird eins versucht. Wir wissen ja, dass die ökonomischen Zusammenhänge in der Türkei relativ gut strukturiert werden. Relativ gut heißt, sie sind ja jetzt gerade mit Russland ganz stark in eine Verbindung eingegangen und übernehmen sogar diese russischen Überweisungssysteme, die ja alternativ zu SWIFT aufgebaut wurden. Auch sehr spannend zum Beispiel, weil sonst die Russen zum Beispiel, die in der Türkei Urlaub machen, das sind nämlich nicht wenige, weil da gibt es nämlich sehr viele, denen es gut geht, nicht nur Oligarchen. Und die wollen natürlich mit ihren Kreditkarten zahlen. Und da es ja eine Sanktion gegen diese Kreditkartenabrechnung geht, sagt natürlich jetzt die Türkei, okay, dann müssen wir eben halt das russische System zugrunde legen und dann können die Leute hier auch ihr Schnitzel bezahlen, wenn die das hier essen wollen. Also sehr interessant. Und man will jetzt natürlich die EU-Bürger noch zusätzlich reinholen, die natürlich aufgrund des schlechten Lira-Kurses in der Türkei mit wenig Euro günstig dort leben kann. Ich glaube, es werden viele auch machen, weil ich mittlerweile ja schon erkenne, dass es in Kürze so ist, dass die Nebenkosten bei einer Wohnung weitaus höher sind als die Rate für die Wohnung oder eben halt die Miete. Also das ist wirklich entscheidend und ich kann mir schon vorstellen, dass einige Leute dann einfach abhauen wollen.
Ja, hier in dem Bericht der Epoch Times heißt es, da ist eine kleine Rechnung aufgemacht worden. Ein 4-Sterne-Hotel in Kumköy in der Provinz Antalya würde bei einem 56-Tage-Aufenthalt, also so knapp 2 Monate, vom 15. November bis 10. Januar 2023 für insgesamt 1.209 Euro angeboten. Und alles inklusive, also der Aufenthalt selbst, die Flugtickets, 3 Mahlzeiten pro Tag, ein Zugticket zum Flughafen in Deutschland und der Bustransfer vom Airport zum Hotel in der Türkei. Und es gibt auch 3-Sterne-Hotels, die 56-Tage-Reisen anbieten, und zwar für 511 Euro. Ja, da macht es ja tatsächlich fast schon Sinn. Um Himmels Willen, ich will hier nicht Werbung machen. Aber wie du sagst, es ist natürlich ein cleverer Schachzug. Und ich nehme mal an, einige Leute werden sich das auch überlegen.
Man muss sich jetzt aber auch die ökonomischen Folgen einmal vorstellen, die dann für Deutschland oder Europa eben halt stattfinden. Weil die Leute natürlich nicht einmal mehr ihr Restgeld, was sie noch haben, welches von der Inflation ja weitgehend aufgefressen ist, dann noch irgendwo in irgendwelchen Läden konsumieren. Das heißt, es finden keine Mehrwertsteuern mehr statt, es finden keine Einnahmen mehr statt für die Unternehmen, die restlichen, die noch existieren. Die Restauration im Prinzip in Deutschland wird dann wahrscheinlich komplett abgemeldet. Das ist ein Irrsinn. Aber das Ganze hat System und ist verantwortlich natürlich mit politischen Entscheidungen, die in Berlin bekannt gegeben werden. Auch wenn sie vielleicht selbst nicht direkt dahinter stehen, weil Deutschland natürlich verfassungsrechtlich eine besondere Situation hat, was ja selbst die großen Mainstream-Medien mittlerweile schreiben.
Ganz kurz noch ein Wort zu den Temperaturen. Also es ist jetzt nicht so, dass man da im Winter an den Strand geht und in der Sonne liegt. Nichts mit heißen Temperaturen. Es gibt viele Regentage, heißt es hier, und die Durchschnittswerte liegen zwischen 5,9 und 16,7 Grad in der Zeit von Dezember bis Februar. Und es ist also deutlich milder als zum Beispiel in Mitteleuropa, als in Deutschland. Und ja, also wir dürfen gespannt sein, wie so eine Geschichte auch weitergeht. Andreas, wir sprechen ja hier die ganze Zeit und immer wieder und von allen Seiten beleuchtet um den Energienotstand, der ja schon vor 2 Jahren absehbar war, damals aus anderen Gründen. Aber was kommen soll, kommt halt auch, egal mit welcher Begründung. Und wir haben hier einen Artikel von 2020 vorliegen, von Welt Online. Und der ist uns zugeschickt worden. Und wenn man sich den anschaut, staunt man. Denn der Spiegel hat es neulich gebracht. Nikolaus Blomer hat also geschrieben, warum man denn nicht doch darüber nachdenken würde. Ich sage es jetzt ganz salopp, er hat es anders formuliert. Nord Stream 2 wieder anzuschalten, denn Gas sei schließlich Gas. Das waren ja so seine Worte. Und hier in diesem Artikel heißt es in der Überschrift von 2020, SPD wirft den USA aktive Sabotage Europas vor. Und da heißt es, die jüngsten Sanktionsdrohungen der US-Regierung gegen Beteiligte am russischen Pipeline-Projekt Nord Stream 2 hat eine scharfe Reaktion im Deutschen Bundestag ausgelöst. Die haben also vor 2 Jahren noch ganz anders alle darauf reagiert als jetzt. Weiter heißt es, und zwar wird hier zitiert Carsten Schneider, der erste parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, mit folgenden Worten. Die USA drehen im transatlantischen Verhältnis auf gefährliche Weise an der Eskalationsschraube und setzen die politischen und ökonomischen Beziehungen zwischen Deutschland, Europa und den USA bewusst einer immer stärkeren Gefährdung aus. Und die Welt schreibt dann weiter, Vertreter von 3 US-Ministerien hatten in der vergangenen Woche, also vor 2 Jahren, den Druck auf deutsche und europäische Projektbeteiligte massiv erhöht. Firmenvertreter waren zu Einzelgesprächen gebeten worden, in denen ihnen das unmittelbar drohende Risiko weitreichender Sanktionen verdeutlicht wurde. Und US-Außenminister Pompeo hatte die Ausführungsbestimmungen zum US-Sanktionsgesetz davor verschärft und ausgeweitet.
Ja, es spricht natürlich wirklich jetzt Bände, was da gerade läuft, denn vor 2 Jahren war das Ganze. Und das ist auch das, was uns natürlich nicht entgangen war, als zum Beispiel Joe Biden ganz deutlich gemacht hatte, denken wir nur daran, als Olaf Scholz seinen Antrittsbesuch gemacht hat, vielleicht ist es schon mal jemandem aufgefallen, ein deutscher Bundeskanzler macht immer sofort nach seiner Amtsübernahme einen Antrittsbesuch in Washington im Weißen Haus, was immer er denn da zu hören bekommt. Da gibt es ja bestimmte Dinge wie die Kanzlerakte und so weiter. Könnte man vieles drüber erzählen. Und da wurde ja nebenbei auch ganz klar mehr oder weniger angeordnet von Seiten der USA nach dem Motto, Nord Stream 2 geht nicht ans Netz. Punkt. Und kurz darauf wurde das auch gemacht. Das heißt, hier wird eine Frage der Souveränität gestellt. Das ist interessant. Dieses Thema, was vor 2 Jahren in der Welt veröffentlicht wurde und SPD-Politiker beschreibt, die sich aufregen, die hier mit einem Thema aufmachen, was dieselben Mainstream-Medien, alternativen Gruppen als Reichsbürger-Themen verkaufen. Das ist interessant. Das sind Reichsbürger-Themen. Ich bin nicht der Meinung, dass das wirklich welche sind, aber das ist eben halt die Totschlagkeule, wenn alternative Gruppen darüber sprechen. Aber ganz offen Massenmedien, Mainstream-Medien und führende Politiker dieselben Aussagen machen.
Es ist ja trotzdem spannend, dass jetzt diametral andere Aussagen aus den gesamten Parteien unisono kommen zu dieser Causa Pipeline Nord Stream 2. Und das hier, wenn ich mich nicht irre, ist ja damals vor 2 Jahren, das war nämlich im Juli, ja unter der Ägide von Donald Trump gelaufen. Also Trump war ja auch derjenige, der nachdrücklich gewarnt hat, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Damals ging es vielleicht auch um Trump, dass man so widersprochen hat, oder?
Das könnte natürlich sein. Also wir dürfen eines nicht vergessen, Donald Trump hatte ja die regionale oder nationale Wirtschaft der USA im Fokus. Und uns sagt man ja auch immer wieder eine Trump-Nähe nach. Und darum geht es überhaupt nicht, weil es sind bestimmte Dinge, die gegen Europa oder China gelaufen sind, mit denen man gar nicht einverstanden sein kann. Es geht nicht darum, pauschal jemanden gut oder schlecht zu finden. Es geht immer um individuelle Themen, die einzeln diskutiert werden müssen und zu diesen Themen man dann entsprechend was sagen kann. Und hier könnte es durchaus sein, weil die SPD ist ja eben gegen Trump und zwar egal, was er sagt. Das heißt, wenn ein Mensch als Feind erstmal erklärt wird, das ist also das Ergebnis von stumpfem Gedankengut, dann sagt man, egal was der sagt, der ist ja schlecht, wir brauchen nicht darauf hören. Das ist das Absurde, womit man große Denker relativ schnell platt machen kann, indem man ihnen einfach irgendetwas anhängt, Das kriegt er nicht mehr los, wie Scheiße am Schuh, Entschuldigung, und dann läuft er damit rum und er kriegt es nicht mehr weg. Und alles, was derjenige sagt, und wenn es noch so intelligent ist, wird plötzlich halbseiden und naja, und ist ja von dem, das ist das Hauptproblem.
Und es ist immer ein Problem, dass man nicht das, was gesagt wird, untersucht und ernst nimmt und genau zuhört, sondern immer schaut, wer sagt das denn? Ja, und es gibt das Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Das ist also dieses Sanktionengesetz der USA. Und das dient ausdrücklich dem Ziel, und es war vor 2 Jahren jedenfalls so, die damals schon zu 96% fertiggestellte Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland noch zu verhindern. Und es heißt hier, dass nach Ansicht der USA Europa sich damit in eine zu große, strategisch nachteilige Abhängigkeit von russischen Energielieferungen begebe. Diese Sichtweise wird von deutschen und europäischen Energiepolitikern, heißt es in diesem Weltartikel, zurückgewiesen. Und es wird SPD-Politiker Schneider nochmal hier zitiert, aus dessen Sicht sind die wörtlich unverhohlen ausgesprochenen Drohungen nichts anderes als aktive Sabotage energiepolitischer Kerninteressen Europas. Jetzt frage ich dich, haben die das alles vergessen, was die damals gesagt haben?
Ja, es ist, ich denke mal schon. Sie haben ja sogar schon vergessen, was sie gestern gesagt haben, so wie sie sich hier widersprechen an der Stelle. Die Problematik ist doch relativ einfach zu erkennen. Es gibt ein paar ganz große Tankstellen auf der Welt. Eine der größten ist Russland. Und diejenigen, die an diesem Land grenzen, die die Tankstelle dort direkt in der Nähe haben, müssen sie nutzen. Und zwar unabhängig davon, ob Abhängigkeiten entstehen jetzt oder nicht. Jeder ist abhängig von einer Tankstelle. Allerdings ist die Tankstelle auch abhängig davon, dass sie denen das dann verkaufen. Das dürfen wir nicht vergessen. Die Frage ist ja, was ist die Alternative? Die Alternative ist, dass wir viel zu teures LNG-Gas heißt es ja, aus USA kaufen, welches eben halt extrem teuer, aufwendig, energie- und ressourcenverschleudernd, klimaschädigend, um mal dieses Narrativ hier zu nutzen, das ich halte nicht dafür von, aber zumindest umweltschädlich, unglaubliche fossile Brennstoffe allein durch die Tanker verbraucht. Das ist das ganze Absurde. Man merkt aber in Wirklichkeit, es handelt sich um geostrategische Strukturen. Und ich will da mal ganz kurz hier, darf ich mal ganz kurz einen Aufschwung machen hier, in den deutschen Wirtschaftsnachrichten zum Beispiel, da wurde gerade Professor Josef Brammel auch dazu gefragt, ob die transatlantische Illusionsblase gerade geplatzt sei. Das bedeutet, es geht darum, dass ja USA und Europa ja ganz nah Freunde beieinander sind, aber wir wissen natürlich, dass die USA vor allem Nützlinge hat und keine Freunde. Sie unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind, wenn es um ihre Vorteile geht. Das hat eben halt die Erfahrung gezeigt. Und selbst dieser Professor Josef Brammel, ein Verfechter für die transatlantische Achse, der sagt zu dieser Frage, noch ist die Illusionsblase nicht geplatzt, aber je früher sie platzt, desto besser. Es hilft niemanden, von einer transatlantischen Harmonie zu träumen, die es längst nicht mehr gibt. Zu Zeiten des Kalten Krieges mit seinen klaren Fronten und starren Bündnissystemen war das noch anders. Doch mit dem Fall der Berliner Mauer sind die Dinge in Bewegung geraten. Die USA richten ihr Augenmerk nun vermehrt auf China, das ist wichtig, und betrachten das Reich der Mitte inzwischen als größten Rivalen, und zwar mehr als Russland. Um Russland sollen sich, geht es nach den USA, die Europäer kümmern. Die sollen die Russen in Schach halten, damit die USA ihre zunehmend knapper werdenden Ressourcen nutzen können, um sich die Chinesen zur Brust zu nehmen. Das hat er wörtlich gesagt. Also nochmal, die USA hat quasi Europa dazu verdonnert, sich um Russland zu kümmern, damit sie dann in Ruhe ihre Hegemonialmacht entsprechend aussteuern können in Richtung Taiwan, China und so weiter. Ganz offene Worte von Herrn Professor Josef Brammel bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Das heißt, wir sehen, dass die USA hier definitiv die Leute nutzt. Und diese ganze Geschichte mit der Ukraine, wo ukrainische Menschen Und russische Soldaten und auch russische Bewohner in der Ukraine, leben ja auch viele Russen an der Ostukraine, die auch die russische Sprache sprechen. Das heißt, das sind letztendlich die Opfer, das sind mehr oder weniger die Bauernopfer, die man reinzieht in einen Krieg, um im Prinzip Europa zu beschäftigen, gleichzeitig als Konkurrent auszuschalten und man sich selbst Richtung Osten orientiert, nämlich Fernosten in Richtung China über die Pazifikseite. Und das Ganze wird offen diskutiert von jemandem, der der Trilateralen Kommission und dem Transatlantischen Bündnis angehört. Das sind unglaubliche Vorgänge von einer gigantischen weltpolitischen Dimension.
Dankeschön für diese Informationen. Das hat man so nicht drauf. Und es ist gut, dass du das immer wieder auch ein bisschen vertiefst, im Allgemeinen und im Besonderen. Andreas, und man kann ja sagen, alles, was passiert im Moment, steht unter der Überschrift dieser Katastrophe, dieser Energiekatastrophe, die offensichtlich ja schon vor 2 Jahren anvisiert wurde von den USA und man das geschehen lässt. Warum auch immer. Normalerweise würde ich mir vorstellen, denn es geht ja nicht nur um Deutschland und Österreich, sondern es geht um Europa. Es geht ja um den ganzen Kontinent, dass da nicht mehr Zusammenhalt ist und auch nicht ein Widerstand kommt. Also ich meine jetzt natürlich einen friedlichen, aber einen nachdrücklichen.
Es müsste ein Widerstand aus Europa kommen, aber nicht aus der EU. Denn die EU ist nicht Europa. Das große Problem ist, EU und Europa zu verwechseln. EU ist eine Lobbyorganisation, die letztendlich versucht, die einzelnen Regierungen in den nationalen Staaten zu steuern. Während Europa ein Länderverbund ist, in dem man zusammenarbeiten kann miteinander. Und genau das ist das Problem. Diese Gaskrise, die wir diskutieren, ist ja eigentlich nur ein Ergebnis einer Strategie, die dahinter steht. Ich muss noch mal ganz kurz hier drauf reingehen, auf diese Geschichte mit dem Josef Brammel. Er wurde nämlich auch gefragt, aber geht es bei den Konflikten, die ja die Grundlage sind jetzt für diese Gasknappheit, geht es bei den Konflikten mit Russland und China nicht auch um die Verteidigung westlicher Werte? Das ist doch das, was wir immer hören. Daraufhin sagt Professor Josef Brammel ganz aktuell, nein, es geht um Interessenpolitik. Die Wertediskussion führen wir, weil wir unsere Interessen dahinter verstecken können. Auch Europa wäre gut beraten, seine eigenen Interessen zu definieren und sie auch offen zu kommunizieren. Er spricht nicht von der EU, er spricht hier von Europa. Ich weiß nicht, warum er sich so weit rauslehnt, aber er macht das hier an dieser Stelle. Die Aufgabe der Diplomatie ist es dann, so sagt er, die eigenen Interessen mit denjenigen von Konkurrenten und Kontrahenten auszubauen. Balancieren, ohne dass es zu Verwerfungen bzw. zum Krieg kommt. In Deutschland neigen wir in der Politik zum Moralisieren und Romantisieren. Das verhindert einen nüchternen Blick auf das Weltgeschehen. Wir verkennen, dass die USA ihre eigenen Interessen rücksichtslos durchsetzen. Das sind nicht meine Worte. Und zwar gegen Feind und Freund. Wir haben oft übrigens darüber gesprochen, von mir als Einwurf, dass die NATO auch genutzt werden könnte, um seine eigenen Mitglieder in Liebe quasi im Schwitzkasten zu erdrücken. Mittlerweile, sagt jetzt hier wieder Brammel ganz deutlich, mittlerweile sollte deutlich geworden sein, dass die Interessen der EU und der USA mit den USA schon längst nicht mehr deckungsgleich sind, ob wir es mögen oder nicht. Die USA haben sich schon seit längerem von Europa ab und nach Asien hingewendet. Und das erfordert eine eigenständige, von den USA unabhängige europäische Position. Und das passt hervorragend zu dieser Thematik, dass hier auch auf Nord Stream 2 einfach eingegriffen wird, um Europa mehr oder weniger einen schweren Schaden zuzufügen. Und wenn jetzt Europa sich besinnt, und das könnte zum Beispiel sein Ungarn, der ja nun wirklich, Herr Orban, der sagt, ich fühle mich demokratisch gewählt für mein Volk zuständig. Aber auch die Polen, die langsam anfangen, und ich glaube, auch da findet ein Umdenken statt, die sagen, wir wollen die Frau von der Leyen aus der EU, aus diesem Ding rausschmeißen, weil sie haben uns eigentlich nur verraten und verkauft. Das sind die Originalaussagen, die dort laufen. Immer mehr, auch Tschechien spielt eine große Rolle, immer mehr Staaten wenden sich angewidert von der EU ab. Das ist der eigentliche Kampfplatz. Und USA sitzt schmunzelnd im Prinzip im Hintergrund, beobachtet das Ganze und sagt, die sind mit sich selbst beschäftigt, jetzt wollen wir mal sehen, dass wir uns um Taiwan kümmern.
Also dann war das doch gar nicht so blöd, was der Nikolaus Blome beim Spiegel geschrieben hat.
Nein, das war überhaupt nicht blöd und genau das ist das, was wir eigentlich bräuchten. Wir müssen jetzt in eine Friedensverhandlung kommen und wir müssen uns davon lösen, dass die Ukraine und Herr Selenskyj dasselbe sind. Das ist auch wie Herr Olaf Scholz, ist auch nicht dasselbe wie die Deutschen. Ich würde mich als Deutscher, wenn ich einer wäre, dagegen wirklich verwehren, dass ich mit Olaf Scholz zusammen ihn als meinen Kanzler sehen würde. Aber das habe ich bei Frau Merkel auch schon gesagt und da war ich noch ein Deutscher. Also ich will einfach nur sagen, nein, wir müssen hier wirklich eigenverantwortlich denken und diese nationalen, nicht nationalistischen, ein Riesenunterschied. Ein Patriot, der sein Land liebt, seine Heimat liebt, der verbindet damit nicht automatisch, dass er andere Heimaten und andere Länder abwerten will. Nationalismus ist aber das Gegenteil. Da wird man sich selbst erhoben, da wird man zum Beispiel dann eben halt zum großen Imperium Romanum, hatten wir, oder das Reich der Mitte, kennen wir auch die Begriffe. Ja, Karl der Große, wir kennen eben halt auch das amerikanische Imperium, welches sich aufgebaut hat. Das sind quasi Religionen, das ist eine Art, in der Bibel würde man sagen, eine Art Götzendienst. Das heißt, hier werden Götzen geschaffen, nämlich der eigene Staat und damit sind alle anderen minderwertig. Und das meine ich nicht. Nation ist etwas anderes als nationalistisch.
Gut, dass du das auch mal aufgeklärt hast. Ja, vielleicht ist das noch nicht jedem klar gewesen. Andreas, eine Schmelzhütte nach der anderen in Europa sieht sich gezwungen, die Produktion einzustellen, wegen steigender Energiekosten. Jetzt sind es 2 innerhalb weniger Tage gewesen, die schließen und das Ganze wird Auswirkungen auf die europäische Industrie haben. In der Slowakei ist es die Slovalco Aluminiumhütte, mehrheitlich besitzt die Norsk Hydro diese Hütte. Und die Primärproduktion wird Ende September eingestellt. 300 Arbeitsplätze, Vollzeitarbeitsplätze sind betroffen, das berichtet die Financial Times. Und am Dienstag hatte die Budelhütte in den Niederlanden als eine der größten Schmelzhütten Europas angekündigt, dass sie im nächsten Monat die Produktion einstellen muss. Die Verhüttung von Erz zur Metallerzeugung ist nämlich einer der energieintensivsten industriellen Prozesse, dessen Kosten in die Höhe geschossen sind. Und Andreas, wir wissen ja, dass auch Herr Müller von der Bundesnetzagentur mit den großen Industriestandorten in Verbindung steht. Also da geht jetzt die große Abschalterei los. Magst du uns mal bitte erläutern, was alles davon betroffen sein wird, welche Produktionsgänge, welche Produktionsartikel, wenn Schmelzhütten schließen?
Naja, Schmelzhütten, die produzieren ja meistens Legierungen oder eben halt reine Metalle, die man irgendwo verbraucht. Also wir haben ja gerade die Schmelzhütten zum Beispiel von Zink geschlossen. Viele große Zinkschmelzhütten sind runtergefahren worden, die man natürlich auch braucht. Denken wir daran, wie viel Verzinkungen es gibt. Das kennt jeder. Und wenn es ein Anhänger ist, der Feuer verzinkt ist, Zink wird immer wieder gebraucht. Bei Aluminium ist es noch dramatischer. Aluminium wird also gerade in der Bauwirtschaft in enormen Mengen verbraucht, aber natürlich auch in der Automobilindustrie, auch in der Verpackungsindustrie werden letztendlich Aluminiumanteile immer wieder verbraucht. Was hier wirklich ganz wichtig ist, nochmal, es geht darum, dass diese Schmelzöfen abgeschaltet werden sollen, weil kein Gas da ist, was dazu führt, dass Grundlagenstoffe, die man braucht für die normale Produktion in unglaublich vielen Produkten, wo es sich wiederfindet, die wir alle brauchen, dass die plötzlich in Schwierigkeiten geraten. Das bedeutet hier an der Stelle, dass es nicht nur 300 Arbeitsplätze in den Schmelzhütten sind, sondern eventuell Hunderttausende in der Bauwirtschaft und alleine in der Automobilindustrie. Und hier geht es um die Deindustrialisierung, auch wenn dieser Begriff nicht gemocht wird. Aber wir können doch eindeutig sehen, dass es so funktioniert. Und wenn wir da jetzt wieder zurückkommen auf die Einflüsse von Übersee, nämlich auf der anderen Seite des Atlantiks, auf Europa, dann wird irgendwo ein Schuh raus. Und Herr Blome wie heißt er, Nicolas Blome heißt er, glaube ich, hat also wirklich an der Stelle als Journalist wenigstens schon mal das erste Mal eine Art Tür aufgemacht und hat gesagt, wir müssen Nord Stream 2 aufmachen. Viele haben es ja auch schon gesagt, wir haben es auch schon gesagt, aber wir spielen natürlich nicht die große Rolle. Es haben aber auch schon viele Bürgermeister gesagt in Ostdeutschland, die sich zusammengeschlossen haben und haben offene Briefe geschrieben, dass Nord Stream 2 endlich aufgemacht werden muss, bevor Deutschland komplett abgeschaltet wird. Nochmal, es geht hier um das Schicksal Europas und da um die größte Volkswirtschaft in der Mitte. Und jetzt geht es auf der anderen Seite eben halt um die sogenannten Werte, die westlichen Werte, die verteidigt werden sollen gegenüber Putin, wo einer von der transatlantischen Brücke sagt, die gibt es überhaupt nicht, das ist einfach nur ein schwammeliger Begriff, um eigentliche knallharte geopolitische Interessen durchzusetzen. Es liegt ganz klar vor unseren Augen.
Es sieht ein großer, berühmter Schraubenhersteller die Sache ähnlich, Reinhold Wirth. Viele kennen die Wirth-Schrauben, die werden in die ganze Welt verkauft. Und der hat sich in einem Interview mit dem Wirtschaftsmagazin Kapital geäußert und sagt, er fürchtet um den Wohlstand und die Sicherheit in Europa. Wörtlich sagt er, ich bin in einem Ausmaß besorgt, wie nie in meinen 73 Berufsjahren. Was sich da zusammenbraut, ob wir schon in einem dritten Weltkrieg sind, ich weiß es nicht. Aber, sagt er weiter wörtlich, die Situation erscheint mir fast unlösbar. Und er fügt hinzu, ich hoffe bloß, dass in einem halben Jahr noch alles steht, was wir hier aufgebaut haben. Also er sieht es wirklich düster und meint auch, dass ein nächster Weltkrieg denkbar sei und zwar so denkbar wie nie zuvor in seinem Leben. Und dann wurde er angesprochen auf einen möglichen neuen eisernen Vorhang in Europa. Dazu sagte er, ich hoffe, dass ein solcher Vorhang nicht am Atlantik ist.
Ja, er ist 87 Jahre alt, dieser Mann. Und er hat natürlich noch in seiner ganz frühesten Kindheit noch Dinge des Zweiten Weltkriegs mit Sicherheit realisieren müssen. Und solche Menschen reagieren natürlich sehr sensibel. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn wir mit unseren Jugendlichen denken, noch sind wir das ja, auch wenn wir über 60 sind, aber wir sind trotzdem jugendlich noch in unserer Grundhaltung. Aber diese Menschen haben auch eine sehr starke Empfindung für solche Zusammenhänge, die da laufen. Und gerade jüngere Leute können von den Erfahrungen solcher alten Menschen wirklich partizipieren. Ich denke da an Herrn von Donani. Es wäre für mich ein großes Erlebnis, wenn ich ihn höre, wenn er interviewt wird und Leute mit einem messerscharfen Verstand mehr oder weniger an die Wand nagelt, wenn sie ihm dann im Prinzip querkommen. Also es wäre für mich auch eine große Ehre, mich mit ihm zu unterhalten. Aber er wird wahrscheinlich das kaum können. Aber nichtsdestotrotz, ich finde das unglaublich wichtig. Und das sind Warnsignale. Wir kennen dasselbe vom Wolfgang Grub von der Trigema, der momentan eben halt auch sagt, wie lange soll ich das noch durchhalten? Wir haben mittlerweile, das übrigens der Mann hat immer gesagt, ich werde dem Wirtschaftsstandort Deutschland treu bleiben. Das war einer der großen Patrioten. Mhm. Kein Rechter, kein Nationalist, sondern ein Patriot. Und ich habe großen Respekt vor dem Mann und dieser Lebensleistung dieses Mannes. Und dieser Mann wird momentan von einer ideologischen, völlig verwirrten, absoluten Trümmerregierung, Entschuldigung, gerade im Prinzip in seiner Existenz massiv bedroht. Und nicht nur er, denn er hat mit Sicherheit vorgesorgt, aber seine ganzen Mitarbeiter. Und ich nehme dem Herrn Grub ab, dass er sich um seine Mitarbeiter Sorgen macht. Ich weiß, was es heißt, mittelständischer Unternehmer zu sein. Da ist man kein Konzernchef und kennt seine Mitarbeiter nicht. Wenn man dann zum Beispiel in Frankfurt in einer Vorstandszentrale sitzt und sagt, okay, jetzt wird unsere Filiale in Kiel dicht gemacht und da fliegen 70 Leute raus, er kennt nicht einen von diesen Leuten. Wenn man aber mittelständischer Unternehmer ist, wie ein Grub, der kennt seine Mitarbeiter noch persönlich. Und wenn er weiß, dass sie ein Haus gebaut haben und er ist teilweise sogar irgendwo bei der Taufe dabei gewesen, bei den Kindern oder war Trauzeuge bei Hochzeiten von Mitarbeitern, da tut das Ganze natürlich auch weh. Verdammt nochmal, wann werden wir eigentlich wach?
Huiuiui. So, wir sind fast am Ende, Andreas. Wir fangen heute oder hören heute ein bisschen früher auf, Wir wollen sowieso immer doch ein bisschen weniger machen und schon setzt du auch die Blechbüchsenarmee in Gang. Schon spielen und fiddeln die los. Ihr Lieben, es ist manchmal anstrengend, das wissen wir. Wir sind in einer schweren Krise, auch das bleibt niemandem mehr verborgen. Und es ist jetzt wichtig, dass wir da durchkommen. Und es gibt immer nur wieder den Hinweis, und anders schaffen wir es auch nicht, als ins Gebet zu gehen, wenn es gerade mal wieder eng wird, um Hilfe zu bitten, um dann mit vertrauensvollem Blick nach oben zu schauen und weiterzugehen.
Krisen sind Herausforderungen, hat André Leisen mal gesagt, ein großer Manager aus Belgien. Das können wir uns zu Herzen nehmen. Wir sind jetzt herausgefordert.
Und ich halte mich in diesem Punkt nur an die Worte, aber nicht an die Kanzlerin. Wir werden es schaffen.
Ja. Wir werden es schaffen und jetzt versuche ich erstmal den Kaffee aus dieser Hotelkaffeemaschine rauszuholen.
Schaffst du nie.
Ich versuche es.
Ich helfe dir.
Danke.